D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn es dunkel wird, dann sind wir nicht gern allein. Dann brauchen wir jemanden, der für uns da ist. Immer. Der uns gut zuredet, uns beruhigt und die Schatten vertreibt. Doch was ist, wenn dieser jemand gar nicht so nett ist, wie wir glauben? Wenn die Stimme etwas anderes verspricht. Heute Abend haben wir einen Gast, den ihr an der Stimme erkennt. Vielleicht stellen Sie sich mal selbst vor. Trauen Sie sich.
Mein Name ist Dr. Henry Jekyll. Ich erkläre, dass ich zum Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Auch wenn, ob der Ungeheuerlichkeiten und des Monströsen, von dem ich im Folgenden berichten will, ich mit Zweifeln, welche den Zustand meines Geistes betreffen, werde leben müssen. Oder sterben. Was für mich in diesem Moment ein und dasselbe bedeutet. Obgleich hingegen Zweifel an der Kraft meiner Vernunft durchaus angebracht sind, möchte ich dennoch an den Empfänger dieser Zeilen appellieren, meine Ausführungen nicht als Hirngespinste eines Geplagten abzutun, selbst wenn sie zugegebenerweise von einem Geplagten verfasst wurden, sind sie sämtlichst wahr und kamen unter den größten Anstrengungen zustande. Sie sind Zeugnis meiner Taten und sie sind meine Beichte.
Beichte. Dafür sind wir heute Abend da. Und da das komplex ist, haben wir mehrere Beichtväter. Aus der Online-Redaktion ist Konstantin Zurawski da. Hallo Konstantin.
Guten Abend.
Und der Mann, der das gerade präsentiert hat, soll beichten. Das ist Andreas Fröhlich. Er ist auch da. Hallo.
Hallo.
Und du kannst dir schon mal überlegen, was du gleich beichten möchtest.
Ich bin ganz aufgeregt. Was muss ich denn beichten?
Das kannst du dir gleich überlegen. Mein Name ist Sven Preger und ich freue mich erstmal aufs Zuhören. Sugarman. Ist das. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz heißt heute Abend der Hörspieler und zu Gast ist Andreas Fröhlich. Hallo.
Ich freue mich.
Du musst mit einer Beichte anfangen, haben wir vorhin gesagt. Die Beichte ist, wir haben das bei Facebook geschrieben, dass viele dich ja zum Einschlafen hören.
Also, ja, ich weiß.
Die Frage ist ja, womit schläfst du denn ein? Das musst du jetzt beichten.
Ich schlafe, ja, mit was schlafe ich ein? Ich schlafe wirklich ohne
Hörbücher Mittel meine ich jetzt, ne?
Ja, oh, Hörbücher, ja, das habe ich früher mal gemacht, aber das klappt eigentlich nicht so richtig gut. Okay. Ich habe selber auch sehr viele Hörspiele gehört und ich habe eine Zeit lang mal gehabt, dass ich alte Europaschallplatten gehört habe und zwar in erster Linie Der Schatz im Silbersee. Mhm. Bloß da wird so furchtbar geschrien, dass man da eigentlich überhaupt nicht einschlafen kann.
Oder wieder aufwacht.
Ja, es ist hart gewesen. Aber deswegen im Augenblick wirklich ohne Hilfsmittel.
Wir haben vorhin als Einstieg einen Ausschnitt gehört von Meister der Angst. Da spielst du Jekyll und Hyde in einer Person. Kannst du das noch gut hören oder ist das dann schon langweilig? Weil du ja, ne, da hast du vielleicht im Studio 7 Fassungen von gemacht und Text lange vorbereitet. Kannst du das noch gut hören?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich dann, wenn ich das Belegexemplar bekomme und dann höre ich da ganz kurz rein, aber wirklich nur ganz kurz. Ich kann es nicht so richtig ertragen, muss ich sagen, weil ich natürlich immer höre, wie ist das gemacht? Da war ich natürlich schon sehr gespannt, weil wir sehr intensiv gearbeitet haben und auch wirklich nicht jede Aufnahme gleich genommen haben. Ich habe dann irgendwas angeboten, dann haben gesagt, nein, nee, das muss anders sein. Wir haben richtig gut gearbeitet, das war wirklich sehr intensiv und wirklich toll. Ich wollte wissen, ich will nur ganz kurz wissen, wie ist es geworden, wie sind die Stimmen geworden, aber ich kann mir das ganze Ding eigentlich nicht anhören, weil ich natürlich dann schon sehr, sehr kritisch bin und dann denke ich, oh Gott, nee, das muss, nee, gut, die Dialogsequenz, die ist ganz gut, darauf freue ich mich, dann spule ich ein bisschen nach vorne und weiß ich, da kommt die und dann bin ich auch ganz zufrieden, da war ich auch wirklich zufrieden, aber ich kann es mir nicht im Ganzen anhören.
Aber womit bist du dann unzufrieden? Also hörst du kleine Aussprachefehler oder was macht dich da unzufrieden?
Mich macht natürlich Folgendes unzufrieden, dass ich mich nicht überraschen kann. Also das Schönste ist ja eigentlich, wenn man ein Hörbuch hört und wirklich der Geschichte folgt und wirklich die vergisst, dass das vorgelesen wird oder vorgetragen wird. Man muss wirklich mitten in der Geschichte sein und das passiert mir natürlich nicht. Ich höre dann immer, ah ja, cool, da atme ich komisch, ah, da ist geschnitten worden. Da habe ich mir ganz anders vorgestellt. Warum haben sie das denn so gemacht? Warum ist die Musik da drüber? Oder die Musik ist ja toll und ich bin irgendwie, ich fühle mich da nicht wohl, ich bin sowieso falsch besetzt von Anfang an. Diese ganzen Gedanken gehen einem durch den Kopf und dann kann man sich nicht richtig konzentrieren.
So ein bisschen Macherlogik. Die einfach dann da ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Kannst du andere, ich hätte jetzt bald Konkurrenten, ich meine natürlich Kollegen hören?
Ja, das kann ich wirklich richtig gut. Also das finde ich toll. Ich bin ein ganz großer Fan von Peter Fitz gewesen, der nun leider gestorben ist. Großer Fan von Otto Sander auch gewesen, auch gestorben. Wer noch nicht gestorben ist, den ich auch ganz toll finde, Uli Mattes. Die drei höre ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil ich da auch immer noch mal mir was abgucken kann.
Ich wollte gerade sagen, ist ja eine ältere Generation. Das heißt, du guckst dann eher auch ein bisschen...
Uli Mattes nicht unbedingt.
Ja, oh.
2-3 Jahre älter als ich.
Okay, dann habe ich mich da verschätzt. Aber das heißt, zum Einschlafen sind dann doch die eigenen Dinger. Also wenn du dich nicht überraschen kannst, kannst du eigene Sachen reinlegen und kannst sagen, so, penne ich halt eine Runde.
Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich wirklich richtig was zum Einschlafen brauche oder vielleicht eher zum Autofahren, dann alte Hörspiele aus den 60er Jahren, Paul Tempel, diese ganzen Sachen.
Die oder, deutschen oder die BBC-Produktion?
Nein, die deutschen. Ich mag ja schon diese deutschen Stimmen ganz gerne.
René
Deltgen und Annemarie Cordes.
Ja.
Und was ich gerade entdeckt habe, was der Knüller ist, und ich gehe meiner Frau damit auch wirklich ein bisschen auf den Keks, weil ich das auch wirklich beim Kochen höre, der Biberpelz von 1954 mit Therese Giese als Mutter Wolfen. Das ist fantastisch.
Ich glaube, da hast du uns jetzt verloren.
Ja.
Aber du hörst das.
Ich höre das sehr gerne.
Ja. Wie ist das bei dir? Du hast ja viel gemacht. Lieblingsrolle? Muss er auch beichten. Was spielst du am liebsten?
Was spiele ich am liebsten? Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Es gibt bestimmte Sachen, die ich wirklich total gerne gemacht habe. Das ist dann aber vielleicht auch nicht nur Hörspiel. Das hier habe ich wirklich sehr gerne gemacht. Hier Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das fand ich sehr, sehr interessant. Was ich gerne mochte, war Frederik Beigbeder 3990 als Hörspiel. War hier eine sehr, sehr erfolgreiche WDR-Produktion. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Ich mag in erster Linie, glaube ich, Leute, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, die so ein bisschen durchgeknallt sind. Also,
mal kurz
und Ich-Erzählung.
Ja. Mal kurz als Teaser zwischendurch für den weiteren Verlauf der Sendung. Ich bin ja etwas jünger, ich habe jetzt viele Namen auch noch so gar nicht irgendwie richtig
etwas im Blick. Jünger?
Entschuldigung, ja.
Das kann nicht sein, du hast einen Vollbart.
Ja?
Ach so, ein das ist Vollbart. Das Tolle des Radio.
Ja. Wunderbar.
Was wolltest du sagen?
Ja, du bist ja auch die Stimme von Gollum. Kriegen wir die mal zu hören im Laufe der Sendung?
Nein, diese Stimme gibt es nicht. Gollum.
Das war sie. Wahnsinn.
Das macht einem ja auch ein bisschen Angst irgendwie. Das ist aber auch nicht gut für die Stimme, oder? Also du hast, glaube ich, mal im Interview gesagt, da musst du vorher ordentlich Rotwein trinken.
Ich mache die nicht besonders gerne nach, aber einfach nur deswegen, weil ich das immer peinlich finde, wenn ich die mache. Ich mag das eigentlich auch nie, wenn man im Fernsehen Leute sieht, die dann irgendwie aufgefordert werden, lustige Stimmen zu machen und die hören dann nicht mehr damit auf. Deswegen mache ich das eigentlich wirklich sehr, sehr ungern. Es ist aber so, es strengt mich überhaupt nicht mehr an.
Ah.
Ich habe das mittlerweile, habe ich das so inhaliert, diese Stimme, dass ich die wirklich abrufen kann und mich gelegentlich auch mit meiner Gollum-Stimme unterhalte. Im Auto.
Mit dir selbst dann?
Ja.
Also mit dieser
die
beiden Gollum-Stimmen, die holst du dann raus und unterhältst dich mit dir selbst.
Vollkommen richtig.
Ja, ist auch schön. Du bist ja auch mit dem Auto hergekommen, hast du vorhin gesagt, hattest du 5 Stunden Zeit aus Berlin.
Ich habe da natürlich nicht Radio gehört, ich habe mich mit mir selbst unterhalten.
Hm. Hörst du Stimmen, die andere nicht hören?
Ich weiß es nicht genau.
Du hast gerade gesagt davor, dass dich so Rollen reizen, die Ich-Erzählungen sind. Das ist ganz lustig, weil in dem mehrseitigen Wikipedia-Eintrag, den ich als Vorbereitung auf diese Sendung gelesen habe.
Hast du den etwa ausgedruckt?
Ja, natürlich, damit ich noch Fakten während der Sendung kurz nachschauen kann. Das muss man erst im Kopf haben, aber wissen, wo es steht. Also, das steht unter Hörbücher, erster Absatz, letzter Satz, fröhlich, also du, wird häufig für Werke eingesetzt, die aus der Ich-Perspektive erzählen.
Das steht bei Wikipedia?
So. Hast du selbst geschrieben, ne?
Habe ich selber geschrieben, ja.
Als Marketing-Instrument.
Ja.
Beispiel? Also was ist so eine warum Ich-Erzählung? Du hast gerade so angedeutet, weil das meistens Leute sind, die auch, also wenn ein Hörbuch eine Ich-Erzählung ist oder ein Roman, geht es ja meistens um irgendwelche Brüche. Ist es das, was reizt?
Ich glaube, in erster Linie reizt es mich, mich reizen Monologe. Also eine Ich-Erzählung ist
ja als Schauspieler auch kein Fehler, ne?
Naja, gut, aber ist natürlich auch so, aber diese Monologe, ich kann die wirklich so gestalten, wie ich die möchte. Ich kann während des Satzes bestimmte Pausen machen, die kann ich dann eben bei einer ganz normalen Erzählung in der dritten Person eben nicht so machen, weil ich da eher irgendwie diese erzählerische Grundhaltung bewahren muss. Und bei den Ich-Erzählungen kann ich mich eben wirklich richtig reinfallen lassen. Und deswegen gibt es so bestimmte Ich-Erzählungen, die ich sehr mag, wie zum Beispiel eben Doppler. Das mochte ich unglaublich gerne, weil er mir aus der Seele spricht und weil er eben auch so eine Erregung hat, die ich, weil ich auch ein großer Thomas Bernhard-Fan nachvollziehen kann. Fan bin, nachvollziehen kann. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde, Ich-Erzählungen, die haben ihren Reiz, weil man immer wieder was Neues bei sich entdeckt. Da bin ich dann zum Beispiel auch manchmal auch überrascht von mir selber. Nicht positiv, aber ich bin überrascht und das
in dir
reicht
steckt.
Mir dann schon.
Aber kannst du zum Beispiel, wenn du eine Ich-Erzählung machst, also beim Hörspiel ist das ja, korrigiere mich, wenn das falsch wird, dass ihr auch, das hast du vorhin mal kurz gesagt, mehrere Fassungen macht, also dass man sich auch mal eine Rolle antastet und dann sitzt dann Regisseur und man arbeitet miteinander. Kriegst du das dann auch hin, zu sagen, also du bist so in der Rolle drin, dann machst du einen Satz. Kriegst du das, wenn der Regisseur sagt, mach den Satz sicherheitshalber nochmal? Kannst du das reproduzieren in dem Moment? Oder ist das schwierig, weil die Pause halt doch intuitiv besteht? Oder du merkst dir das und dann geht's trotzdem?
Also ich habe ein Problem bei Hörbuchaufnahmen. Ich steigere mich da sehr rein, muss man sagen. Also für viele Leute ist es lustig, mich dabei zu beobachten. Für viele Leute ist es aber auch schrecklich, weil ich mich unglaublich aufrege. Also wenn ich irgendwie ein Achtzeiler da habe und der ist wirklich auch sehr, sehr kompliziert geschrieben und man muss ihn wirklich auf den Punkt bringen und ich verlese mich beim letzten Wort, dann kriege ich einen cholerischen Anfall. Die Studios legen mir dann dafür auch immer Bleistifte hin.
Ja, die darfst dann, du durchbrechen?
Die zerbreche ich dann, ja, also dann so nach dem 15. Mal. Es ist nicht so, ich bin ja eben keine Maschine, die dann wirklich alles fehlerfrei runterliest. Ich verhaue mich relativ häufig, aber ich steige dann eben auch wirklich immer wieder neu ein. Und dann natürlich auch, wenn man es schon 10 Mal gemacht hat, dann hat man so einen Brass, dass man die Wut, die hört man dann auch. Mhm. Und dann passt es natürlich nicht daran. Also muss ich dann wirklich den ganzen Absatz wieder nach oben gehen. Und manchmal bin ich dann so wütend auf mich, dass ich dann mich bestrafe und sage so, und jetzt gehe ich 5 Seiten zurück. Und dann kriegen die schon alle einen Anfall, der Tonmeister und der Regisseur, bitte nicht, das war doch alles gut. Gehe ich nochmal zurück, 5 Seiten, da verlese ich mich natürlich auch wieder und gehe dann
immer weiter
und dann fangen wir am Ende des Tages wieder bei der ersten Seite an.
Nee, schön, so kann man auch, also du wirst ja per Tagessatz vermutlich bezahlen, so kann man das dann auch so ein bisschen strecken.
Nein, aber die Leute lachen eigentlich in erster Linie, sage ich jetzt mal, also es ist jetzt nicht ganz so furchtbar und ich bin eigentlich in erster Linie dann wirklich immer nur wütend auf mich selber, weil mir irgendwas nicht gelingt. Wenn der Text so gut ist, dann möchtest du den wirklich richtig auf den Punkt bringen und das ist eben nicht immer leicht.
Doppler werden wir auf jeden Fall im Laufe der Sendung auch noch hören. Deutscher Hörspielpreis, bester Interpret 2010. Ich glaube, vorher warst du 2-mal nominiert und 2010 hast du ihn dann für Doppler gewonnen.
Genau.
Tatsächlich, ja. Das werden wir im Laufe der Sendung auch noch hören. Bisschen durchgeknallt. Du hast in einem, das übrigens bei der Preisverleihung, stehst du mit Jörg Thaddeus, der das Ding, glaube ich, moderiert hat, auf der Bühne.
Ja.
Und gibst so eine, ich weiß nicht, 6-7 Minuten Kostprobe aus Doppler in diesem Festsaal,
ja,
und verliest dich genau kein Mal. Also es ist bei YouTube nachzusehen und verliest dich nicht einmal. Es gibt so 2-3 kleine so, die man aber nicht so dramatisch hört, aber das geht. Also du kriegst es dann 7 Minuten so konzentriert hin, dass du nicht einen Fehler machst.
Das, ich krieg eine Lesung eine halbe Stunde hin, ohne mich einmal zu verlesen. Das liegt aber daran, ich lese die dann, wenn ich die 3-4 Mal gelesen habe, die Geschichte, dann verlese ich mich nicht mehr. Bloß bei den Hörbüchern ist es ja teilweise so, du kannst es einmal lesen, du hast nur einmal die Möglichkeit, 4000 Seiten zu lesen. Einmal durch und dann musst du es aufnehmen. Oder wenn du Pech hast, ist das prima vista. Denn das Buch ist dann noch nicht fertig, wenn du ins Studio kommst. Die reichen dir dann die Seiten rein. Das heißt, du hast überhaupt keine Ahnung, wo die Reise hingeht, weil das Buch so wahnsinnig mega wichtig ist, dass die Übersetzung noch nicht fertig ist in dem Augenblick, wo du zusagst. Das passiert natürlich auch. Und da ist es dann so, du liest es dann wirklich mit einer unglaublichen Anspannung, musst aber trotzdem der ruhige Erzähler sein und so klingen. Und das ist natürlich dann schwierig. Wenn ich einen Text aber 2 oder 3 Mal oder sagen wir mal wirklich 3 oder 4 Mal gelesen habe, dann kann ich den Text auch mit geschlossenen Augen lesen.
Ein Mammutext, den du gelesen hast, sind die Walter Mörs Bücher.
Ja.
Auch eine Ich-Erzählung, Hildegunst von Mythenmetz. Und wir haben ein Beispiel mal, das ist das Labyrinth der träumenden Bücher, also der zweite Teil sozusagen, wo Hildegunst zurückkehrt nach Buchheim. Und das ist ein Ausschnitt relativ nah vom Anfang.
Eine Überraschung. Hier geht die Geschichte weiter. Sie erzählt, wie ich nach Buchheim zurückkehrte und zum 2. Mal hinabstieg in die Katakomben der Bücherstadt. Sie handelt von alten Freunden und neuen Feinden, von neuen Mitstreitern und alten Widersachern. Sie handelt aber vor allem, so unglaublich es klingen mag, vom Schattenkönig. Und sie handelt von Büchern. Von Büchern der verschiedensten Art. Von guten und schlechten, lebenden und toten, träumenden und wachen, wertlosen und kostbaren, harmlosen und gefährlichen. Und von solchen, bei denen man nicht ahnt, was in ihnen steckt.
bei deren Lektüre einen jederzeit eine Überraschung ereilen kann. Besonders dann, wenn man am wenigsten damit rechnet. So wie beim Lesen dieses Buches, geneigter Leser, das du gerade in Händen hältst. Ich muss dir nämlich leider mitteilen, dass dies ein vergiftetes Buch ist.
Also der Rat kommt, man sollte es am liebsten gleich wieder weglegen und dann kommen aber hunderte von Seiten. Natürlich.
Ja.
Gute Rolle für dich? Also im Sinne von, macht die Spaß oder ist die anstrengend? Das hört sich ja stimmlich auch gepresst an. Also ist das...
Habe ich sehr geliebt, muss ich sagen, fand ich wirklich großartig, war aber auch für den Regisseur eine kleine Irritation, als ich anfing, weil er meinte, was machst du denn da? Ich sag, du klingst so komisch. Thomas Krüger, mit dem ich sehr, sehr viele Sachen zusammen mache, also wir sind sozusagen so ein Team, die dann immer zusammen gebucht werden, weil wir uns sehr, sehr gut verstehen. Ich habe gesagt, Thomas, dieser 500 Jahre alte dichtende Saurier, der ist 500 Jahre alt und du siehst, Walter Moers hat vorne dieses Bild gezeigt. Das ist wirklich ein Dinosaurier mit unglaublich vielen Zähnen. Und wir müssen hören, dass der eben ein anderes Gebiss hat. Also habe ich dann ein wenig den Unterkiefer nach vorne geschoben. Und da meinte er, das klingt toll, aber das hältst du niemals so lange aus. Ich hatte danach dann auch wirklich eine Maulsperre. Also das ist schon sehr, sehr anstrengend. Aber es gibt mir die Möglichkeit, den Text langsam zu lesen. Man neigt,
weil das Energie kostet, wenn er...
Ja, und das ist eigentlich auch ganz gut. Man muss diesen Text, man darf nicht so rüberhudeln über diesen Text. Dann gehen einfach die ganzen Mörschen-Kleinigkeiten verloren. Und weil es eine Ich-Erzählung ist, muss man den Text meiner Meinung nach eben wirklich auch ein bisschen im Duktus von Hildegunst von Mythenmetz vorlesen, weil sonst funktioniert der Text nicht. Und Walter Moers hat es übrigens ganz genauso gesehen und war dann eigentlich auch sehr, sehr zufrieden.
Ah, das heißt, er gibt auch eine Rückmeldung und sagt dann, war gut.
Walter Moers auf jeden Fall. Okay. Dem ist es sehr, sehr wichtig und der hört sich das auch alles von Anfang bis Ende an. Und wenn es denn gut war, kriegt man zu Weihnachten eine Kiste mit Rotwein und Halstee.
Das Labyrinth der träumenden Bücher ist im Hörverlag erschienen. Das sind, glaube ich, 12 CDs sind es, glaube ich. Wie lange sitzt ihr da im Studio?
Also ich mache es eigentlich so, dass ich pro Tag ungefähr 1,5 CDs lese.
Okay.
Also
netto irgendwas mit 90 Minuten.
Ja, also 80 Minuten passen auf eine CD. Ja, also ich rechne das immer so.
Ja.
Ja, also ungefähr. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Hörbuch gemacht, was auch sehr, sehr anstrengend war, weil es so unglaublich lang ging. Und da habe ich mir einfach gesagt, ich lese jeden Tag 55 Seiten. Und mehr möchte ich auch nicht und mehr kann ich auch nicht, weil 55 Seiten bedeutet für mich ungefähr 4 Stunden lesen. Mhm. Ja. Und dann hört irgendwann die Konzentration auf. Und dann ist das wirklich, ich sehe da nichts mehr, die Buchstaben verschwimmen und es macht mir dann auch keine Freude mehr. Und ich muss eigentlich das Gefühl haben, okay, das war gut, dieser Absatz war gut und ich freue mich morgen auf die Fortsetzung. Und wenn ich weiß, ich habe jetzt hier wirklich noch 10, 15 Tage vor mir, dann geht das nicht. 55 Seiten ist sehr angenehm. Es gibt Leute, die lesen pro Tag 3 CDs. Finde ich fantastisch. Ist mir leider nicht möglich.
Und wie häufig hast du den Moers vorher gelesen? Einmal?
Den Moers habe ich am Abend vorher gelesen.
Komplett?
Immer seitenweise.
Aha,
der war
als
noch nicht fertig.
Auf den nächsten Tag.
Der war noch nicht richtig fertig. Das Labyrinth der träumenden Bücher ist genau parallel mit dem Hörbuch erschienen, beziehungsweise das Hörbuch parallel zum Buch. Und deswegen mussten die Aufnahmen ja vorher machen. Und das war gerade noch beim Lektor, wurde nochmal...
Was ist, wenn der dann sagt, im Zweifelsfall hier so nicht, Walter, schreib nochmal neu?
Das geht bei Walter Moers nicht. Walter Moers macht, was er will.
Das steht im Vertrag irgendwie drin.
Ja, sein Verleger freut sich da auch regelmäßig immer wieder.
Jetzt sind ja in dem Moers total viele Stimmen zum Beispiel drin.
Ja.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du an Tag, ich weiß es nicht, 10 nicht unbedingt weißt, wenn ein Charakter, der auf Seite 13 erschienen ist, den du an Tag 1 oder 2 gelesen hast.
Ich schreibe mir das auf.
Okay.
Ich schreibe mir das wirklich auf. Ich mache mir beim Lesen, mache ich mir schon Notizen, sage, okay, der ist der. Ich habe so bestimmte Parameter, wie ich Stimmen markiere im Kopf.
Zum Beispiel?
Also farbig. Also je tiefer eine Stimme ist, desto lila ist sie. Also ich bin da eigentlich so ein bisschen wie ein Synästhesist. Lila ist bei
kannst
mir
Farben sehen.
Eine tiefe Stimme. Und Frauen gehen so ein bisschen ins Rosane rein. Das ist nicht besonders originell, aber so ist es bei mir. Ich kann es wirklich, ich mache mir farbige Notizen neben den Text und weiß dann, okay, diese Stimme ist eher tief. Und dann gibt es ja noch Gut und Böse. Das heißt also, Lila minus finsterer Bösewicht.
lies mal bitte, sprich mal bitte grün. Die Radiowissen ist ja grün.
Grün ist der Held. Immer schon der Held gewesen.
Wie zum Beispiel?
Echo das Krätzchen.
Ist ein Held.
Ist ein Held. Oder Simon aus dem Drachenbeinthron ist auch der Held.
Hast
also
du
die zentrale
Satz,
Figur.
Hast du einen grünen Satz im Kopf?
Wir brechen jetzt sofort das Zelt ab. Ist definitiv ein... Nein, das war schon ein bisschen ins Gelbe rein.
Ah ja.
Nee, war ein bisschen zu sehr chargiert. Nein, grün ist genau die Mitte. Sehr gut. Grün ist letztendlich meine Originalstimme.
Wir sind ja auch Originalsender. Geht ja gut zusammen dann.
Irgendwie toll, ne?
Ja. Jetzt hast du viel gemacht. Also Arkadien, du hast viel zum Beispiel Sachen von Kai Meier gelesen. Das ist so eine Trilogie, die heißt Ginland. Dann gibt es diese Arkadien-Reihe, die hast du gelesen. Dann hast du gelesen die ganzen Eragon-Bücher. Das sind ja auch dann vier geworden und nicht nur drei.
Da hat man mich falsch informiert.
Aber das ist ja tatsächlich auch, das ist ja alles Fantasy, Jugendfantasy.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ja,
Liest du das selbst gern oder ist es, weil da einfach, da bist
also,
du
besetzt, da bist unter du besetzt, da bist du auch es gebucht. Hört ja keiner zu.
Auf gar keinen
es
Fall.
Es ist ja so, dass ich persönlich bin kein großer Fantasy-Fan. Ich transportiere...
Bisschen war es nett.
Ja, okay, und jetzt können Sie bitte gehen.
So, vielen Dank dafür.
Es gibt wirklich ganz tolle Fantasy, muss ich sagen. Aber dann gibt es natürlich auch Fantasy, die mir nicht unbedingt so liegt. Und da muss ich natürlich dazu sagen, die lese ich auch nicht. Ich lese die Fantasy, mit der ich wirklich noch was anfangen kann. Ich mag Karl Mayer sehr gerne. Ich mag die Art und Weise, wie er schreibt, finde ich toll. Er hat sich da immer wieder neue Sachen ausgedacht. Es ist immer wieder noch was Individuelles. In diesem ganzen Wust der Fantasy-Literatur gibt es ja unglaublich viel mittlerweile. Da sticht er schon ziemlich heraus. Ich bin aber natürlich ein großer Tolkien-Fan schon immer gewesen. Und deswegen habe ich jetzt eben auch nochmal Ted Williams eingelesen. Hätte bloß nicht gedacht, dass das so lange dauert.
Das heißt, wie lange habt ihr daran gesessen?
Über ein Jahr.
Aber nicht jeden Tag.
Nein, nicht jeden Tag, aber das sind insgesamt 140 Stunden Hörbuch.
Ups.
Ja.
Das ist eher viel.
Das ist viel, ja.
Ja. Wir haben ein Hörbeispiel mal, das habe ich nochmal rausgesucht. Das ist aus Arkadien erwacht von Kai Meier, ist im Silberfisch Verlag erschienen und hat nochmal einen etwas anderen Dreh, wie ich finde.
Andere trugen zur Sicherheit Elektroschocker oder Pfefferspray. Rosa hatte sich einen Tacker gekauft. In einem Eisenwarenladen an der Baltic Street, Ecke Clinton. Die Idee dahinter war simpel. Ein Stromschlag ist unangenehm, hinterlässt aber keine Spuren. Sie hingegen konnte einem Angreifer erstmal zwei, drei Eisenklammern in den Körper tackern. Dann musste er sich überlegen, ob er es mit ihr aufnehmen oder nicht doch lieber die Klammern aus seiner Haut ziehen wollte. Genug Zeit, um ihm eine zu verpassen. Beim letzten Mal hatte sie sich einen Fingernagel abgebrochen. Unangenehm. Den Tacker hatte sie mit ihrem Koffer abgeben müssen. Ihre schwarze Jacke trug sie in der linken Hand. Die ausgebeulte Seitentasche verriet, wo sie das Ding sonst aufbewahrte. Der Anblick störte sie, weil etwas fehlte. Neurotisch, hätte ihre Schwester Zoe gesagt. Rosa beschloss, die Tasche mit etwas zu füllen. Ihr Blick fiel auf einen Süßigkeitenstand. Der Verkäufer lehnte dahinter an der Wand und döste. Rosa stand von ihrem Platz auf und schlenderte hinüber. Ihr hellblondes Haar war noch verwuschelter als sonst. Es hing ihr weit ins Gesicht und verdeckte die äußeren Augenwinkel. Ihr Minikleid hatte einmal Zoe gehört und war Rosa zu groß. Der Saum reichte bis zu den Knien. Der Blick des Verkäufers glitt daran hinab zu ihren dünnen Beinen in den schwarzen Strumpfhosen. Sie endeten in klobigen Schuhen mit Metallkappen, die sie eng um die Knöchel geschnürt hatte. Wenn sie zutreten musste, wollte sie nicht, dass sie abfielen. Wie peinlich wäre das.
»Willkommen in Italien, Signorina«, sagte er in akzentschwerem Englisch. »Ciao, den da bitte.«
Sie suchte einen Riegel aus, den letzten dieser Sorte, und bemerkte, dass der schwarze Nagellack auf ihrem Zeigefinger abgesplittert war. Sie schob rasch den Mittelfinger darüber, aber der sah nicht viel besser aus. Offenbar hatte sie im Schlaf wieder an etwas gekratzt. Der Verkäufer hatte ein nettes Gesicht und seine Freundlichkeit hatte nichts Zudringliches. Er bückte sich, um einen neuen Riegel hinter der Theke hervorzufischen. Sie nutzte es aus, um unbemerkt vier andere in die Jackentasche zu stopfen. Dann bezahlte sie den einen, den er ihr hinhielt, schenkte ihm ein Lächeln und ging zurück zu ihrem Platz.
Also ist relativ am Anfang des Buches. Rosa Alcantara kommt gerade aus Amerika nach Italien, landet da und lernt dann, also Zoe ist die Schwester, die ja drin vorkommt, das ist der Minirock von der. Und Rosa lernt eben, dass mit ihr nicht alles normal ist. Sie findet raus, sie ist eine Lamie, also kann sich in eine Schlange verwandeln, ja, und dann wird das so eine Fantasy-Geschichte. Das ist ja letztendlich, was du dann liest, eine Mädchenrolle, trotz männlicher Stimme. Also Rosa ist die Hauptcharaktere, ja, über alle Teile.
Ja.
Ist das schwer? Also ist ja auch noch, die ist glaube ich 17 in dem Buch.
Ja, ja, die hat ja nun ein bisschen sowas Punkiges. Das ist ja letztendlich ein bisschen so eine,
ja,
Stieg Larsson-Figur. Ja. Also letztendlich so ein bisschen verblendungsmäßig auch
das
da inspiriert. Genau. Das Schwierige ist da eigentlich, wenn Frauen in Hörbüchern auftauchen und den Mund aufmachen und sprechen und ein Mann das Hörbuch interpretiert und dann anfängt, so wie so ein Mädchen zu reden, dann macht man sofort aus. Mhm. Das geht nicht. Man muss es andeuten. Man muss es andeuten, aber man darf es auch nicht zu viel machen. Und man merkt ja hier, ich habe das jetzt auch gerade nochmal so gemerkt, ich finde es interessant, das nochmal so zu hören, weil es ist sehr unterspannt. Ich finde es fast ein bisschen zu unterspannt, wie ich das mache.
Wie meinst du das?
Ja, es ist so, es nimmt sich sehr zurück, diese Erzählung. Also ja, unterspannt heißt letztendlich, ist es sehr, sehr leise und ich mache jetzt nicht viel mit meiner Stimme, was ich eigentlich dann immer sehr, sehr gut finde.
Ist eher zurückhaltend.
Zurückhaltend, ja, weil ich möchte ja nicht zeigen, was ich für ein toller Sprecher bin, sondern ich möchte ja eigentlich
die Geschichte zum Glänzen bringen.
Nein, die Geschichte steht im Vordergrund. Ja. Und bei so einer Geschichte bietet sich das auch an. Und bei richtig guter Literatur sollte man das eigentlich eben wirklich auch nicht machen. Da sollte man, es sei denn, es ist Fantasy, wo natürlich alles bunt ist und wo die Figuren natürlich auch auftreten sollen. Da ist es wichtig, dass man das tut. Aber man sollte jetzt nun vielleicht auch nicht mit unterschiedlichen Rollen 2001 lesen. Ja? Also es kommt immer drauf an, was es ist. Ja? Und hier bei der Geschichte war mir wichtig, dass man dass die Geschichte erzählt wird. Und wenn ich angefangen hätte, dieses Mädchen, diese Hauptfigur, die ja eigentlich neben diesem jungen Helden die Hauptfigur übernimmt, wenn die dann zu sehr nach Klischee klingt, dann hat man keine Lust mehr, der Geschichte zu folgen und macht es dann aus. Und das verdient die Geschichte eigentlich nicht.
Wie ist das bei dem Typen, das ist eine Flughafenszene, also sie geht vom Flughafen zu diesem, zu diesem Shop. Dann ist ja der Flughafenverkäufer, dieser Shopverkäufer, der kriegt eine andere Stimme. Nehmt er das im Studio getrennt auf, dass du sagst, okay, die Sätze markiere ich mir und nehme die dann separat auf und wir montieren die hinterher rein? Oder liest du das durch, siehst den Satz auf dich zukommen und kannst die Stimme dann switchen?
Ja.
Letzteres.
Ja, genau. Also das wird nicht nochmal separat aufgenommen, weil es muss ja auch irgendwie dann immer wieder zusammenpassen. Und es ist ja kein Hörspiel, was ich mache, sondern ich lese es eigentlich vor. Und ich kann so ein bisschen den Körper verändern und dann in dem Augenblick, wenn ich so ein bisschen den Hals länger mache, dann klinge ich schon ein wenig höher und dann kann ich aber zum Beispiel im Satz, kann ich dann zum Beispiel mit dem Kopf nach unten gehen und dann verändert sich die Stimme und dann wird sie immer tiefer. Also das ist so die Möglichkeit, die einzelnen Figuren anzudeuten. Man darf es aber auch eben nicht zu viel machen, weil sonst verhaut man sich dann schnell wieder und weiß nicht mehr, Moment mal, wie war der nochmal? Ich muss mir dann beim Lesen dann auch noch die Notizen auch lesen, meine farbigen.
Rosa ist nicht grün, ne?
Rosa ist eine Mischung aus grün und rosa. Braun.
Du, das können die Hörer natürlich nicht sehen. Du bewegst auch jetzt deine Hände teilweise nicht sehr stark, aber doch das so, dass man es merkt.
Ja.
Hast du auch so Handbewegungen beim Sprechen, beim Einlesen eines Buches?
Das kommt immer drauf an. Also ich hampel schon immer sehr, sehr viel mit meinen Händen rum. Aber manchmal hänge ich auch wirklich einfach so, dann halte ich meinen Kopf oder ich fahre mir über die Hose. Also ich springe dann schon ganz gerne rum und ich gehe auch manchmal wirklich richtig weit weg vom Mikrofon. Also ich hampel da sehr. Also es ist jetzt nicht einfach nur so ein statisches Vorlesen. Ich habe zum Beispiel Eragon 1 habe ich wirklich im Stehen aufgenommen.
Ja, Beileid.
Ja, ich habe gedacht, das ist super, man muss das im Stehen machen.
Weil du mehr Körperspannung haben willst oder was ist
der
Grund?
Weil die Haltung anders ist. Also wenn man steht, dann redet man mehr, dann liest man nicht so, sondern man deklamiert es denn vielleicht eher.
Also Eragon ist eine Drachengeschichte, ne?
Eine Drachengeschichte und sie wird eben wirklich auch ganz intensiv von einem Zauberer am Anfang zum Beispiel von Brom eingeführt. Und das hat dann eben schon so ein bisschen dieses Epische.
Du brauchst den Pathos.
Ja, das ist dann bei Eragon vielleicht am Anfang im ersten Teil auch ein bisschen zu extrem geworden. Fand ich zum Beispiel dann irgendwann, dachte ich, was mache ich denn da für furchtbare Pausen? Also man ist da schon sehr kritisch und
holt der Regisseur dich dann zurück? Also ist das so, bietest du erstmal was an und dann sagt der Regisseur, ja, ganz gut.
In dem Fall war das auf jeden Fall so. Ich finde es ja gut, wenn es so ein bisschen eine Auseinandersetzung gibt. Es gibt Leute, die kommen ins Studio und sagen dem Regisseur dann mal kurz guten Tag, vielleicht kennen sie den ja auch noch gar nicht, setzen sich hin und machen erstmal den Umschlag auf und fragen, was lesen wir denn heute? Und dann fängt der Regisseur an, was zu erzählen. Sowas gibt's. Und dann kriegen die gleich sich in die Wolle. Weil der Regisseur dann natürlich auch vielleicht möchte, dass man das vielleicht ein bisschen anders betont oder sowas. Und das wird natürlich beim Hörbuch immer sehr, sehr schwer, weil Hörspiel ist was anderes als Hörbuch. Im Hörspiel hat man schon die Möglichkeit, sich mehr auf die Szenen einzulassen und sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Und beim Hörbuch sagt man, okay, wir haben jetzt 2 Tage Zeit für 4 CDs. Wenn du jetzt anfängst, mir in jeden Satz rein zu grätschen, dann sind wir in 3 Wochen noch nicht fertig. Ich finde diese Arbeit mit dem Regisseur sehr, sehr, sehr wichtig und auch immer sehr, sehr gut, sollte aber eigentlich immer im Vorfeld stattfinden, also schon ein paar Tage bevor man anfängt, die Aufnahmen zu machen. Wie stellst du dir das vor? Was glaubst du? Wie
ist das Standard, dass ihr euch wirklich zusammensetzt und sagt, ich habe es als Schauspieler mal gelesen oder als Hörspieler, ich stelle es mir so vor und der Regisseur sagt, so sind meine Vorstellungen?
Das sollte so sein. Das ist natürlich nicht immer so. Das ist ja, mittlerweile wird ja immer mehr Prima Vista gelesen. Und ganz oft sind es auch keine Regisseure, die da sitzen, sondern es ist zu teuer. Dann fällt der Regisseur dann eben weg und dann ist der Tonmeister da. Und der.
Nur kurz, was heißt das, Prima Vista?
Das heißt, man sieht es wirklich zum allerersten Mal in dem Augenblick. Also in dem Augenblick, wo man den Text vor Augen hat, liest man ihn zum allerersten Mal vor und hat ihn zum allerersten Mal vor den Augen.
Gab es mal Lowlights im Studio, wo du wirklich sagst, oh, da ist mal was aus dem Ruder gelaufen?
Ja, auf jeden Fall.
Also das liegt dann an dir oder woran liegt es?
Das liegt in erster Linie immer an mir. Nee, das ist wirklich so, also weil ich bin natürlich derjenige, der da die Stimmung vorgibt. Und wenn ich irgendwie ins Studio komme und irgendwie nicht gut geschlafen habe oder irgendwas ist, dann lasse ich das eigentlich nicht an den anderen Leuten aus. Und ich bin da keine Diva, aber die kriegen das natürlich mit, wenn irgendwas nicht stimmt. Oder wenn ich plötzlich einen Stoff zugesagt habe, der sich dann aber wirklich als nicht Andreas Fröhlich tauglich erweist. Das gibt es natürlich auch. Ich sage einen Stoff zu und die erzählen mir so ein
unter
bisschen.
Unter welchen Kriterien machst du das?
Ja, die rufen mich an oder meine Agentin und sagen, hier ist ein Stoff und dann wird darüber gesprochen, um was es da geht. Sie haben leider das Originalmanuskript eben noch nicht. Also sie haben eine kleine Inhaltsangabe und wissen, dass der Stoff also in Amerika der absolute Knüller ist. Und es geht so ein bisschen um Fantasy, aber es soll ganz toll sein. Und dann sagt man sich, okay, und wann muss ich dazu sagen? Ja, eigentlich jetzt. Mhm. Und dann sagt man, okay, gut, was habe ich denn? Habe ich denn überhaupt? Gut, ich glaube, ich mach's. So, und dann macht man es und dann legt man auf, hat aber schon ein ungutes Gefühl. Dann googelt man, obwohl man schon zugesagt hat, nochmal kurz und ist dann auf irgendwelchen Amazon-Seiten in Amerika und stellt fest, so toll ist das Buch ja gar nicht. Und dann kriegt man es nach Hause und stellt fest, es ist der größte Schrott. Und dann muss man sich trauen zu sagen, es tut mir leid, ich habe mich da total von blenden lassen. Ich habe zugesagt, es tut mir leid, es liegt mir nicht, ich kann es nicht machen. Und das sollte man dann eben nicht einen Tag vorher machen, sondern schon rechtzeitig absagen. Darf man aber auch nicht so oft machen, weil sonst wird man nie wieder angerufen.
Du hast eine weitere, das ist jetzt so meine Beichte. Ich habe ein Beispiel rausgesucht von einer Reihe, die ich sehr schön fand, weil es eine Geschichte ist, die Dave Barry und Ridley Pearson nochmal aufgeschrieben haben. Das ist eigentlich, nicht eigentlich, das ist die Geschichte von Peter Pan,
ja.
Nochmal neu. Das sind auch, glaube ich, das sind 3 Teile insgesamt und jeder Teil hat, ich weiß nicht, 4, 5 oder 6 CDs. Und das, finde ich, hat auch nochmal eine ganz spezielle Facette. Das ist ein Ausschnitt, auch relativ am Anfang, von Peter und die Sternenfänger.
Peter ließ seinen Blick über den Hafen schweifen. Er suchte einen Platz, an dem er sich verstecken könnte. Er sah einen Laden, der Seilrollen und Hanfseile verkaufte. Ein paar Kneipen zum salzigen Hund, zum Lied der Meerjungfrau. Aber wohin Peter auch schaute, überall waren Seeleute und Hafenarbeiter.
Raue Männer mit rauen Händen. Er käme keine 10 Schritte weit, und schon würde ihn einer am Kragen packen, wenn Slank ihn nicht vorher erwischt hätte.
»Ich muss zurück zum St. Norbertheim«, sagte Gramkin. Er drehte sich zur Kutsche, blieb einen Augenblick stehen, wandte sich dann noch einmal um und sagte, »Passt auf euch auf, Jungs!« Das war das Netteste, was Peter in 7 Jahren aus seinem Mund gehört hatte. »Also, Jungs«, sagte Slank, als Gramkin sich wieder zur Kutsche wandte. »Marsch an Bord! Wir warten noch auf ein Stück Frachtgut, dann legen wir ab.« Peter betrachtete das schönere Schiff weiter unten am Kai. Ein paar Soldaten schritten darauf zu. Sie trugen Gewehre mit Bajonetten und hatten schneidige blaue Uniformen und schwarze glänzende Stiefel an. Sie begleiteten einen Wagen, der von einem Pferd gezogen wurde. Auf dem Wagen stand eine schwarze Truhe, die ringsherum mit Ketten und Vorhängeschlössern gesichert war. Die Jungen zögerten. Sie sahen sich die Niemalsland zum ersten Mal genauer an. Das Schiff war nicht so groß, wie sie es erwartet hatten, und es sah alt und schlecht instand gehalten aus. Ausgefranste Seile, abgeblätterte Farbe, Entenmuscheln und grüner Schleim am Rumpf über der Wasserlinie.
»Los, beeilt euch«, sagte Slank.
»Ich kann nicht schwimmen«, flüsterte James. »Es wird schon gut gehen«, sagte Peter. »Schlimmer als im St. Norbertheim kann es nicht werden.«
Und das ist natürlich ein Irrtum. Peter und die Sternfänger, das ist Teil 1, ist bei Oettinger erschienen. Und auch ein klassisches, fast ein Kinderbuch. Ne? Das ist ja noch mal jünger als die Rosa Alcantara.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Und ganz viel, es wird dann ganz übel. Ich glaube, die kommen dann auf die Insel und dann wird es ganz dramatisch. Im Buch übrigens, wo du ja auch einen Delfin liest. Der kommt dann vor Klickte am, heißt es dann immer.
Wie habe ich das geklickt? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ich glaube, das kommt tatsächlich dann nicht vor, aber du sagst das immer sehr schön.
Also der
Klickte am.
Klickte, ja. Habe ich irgendwie.
Macht das eine andere Haltung? Also wenn man nochmal weiß, es geht in der Zielgruppe nochmal jünger?
Auf jeden Fall. Man erzählt es nochmal anders. Man macht es in dem Augenblick dann schon blumiger. Aber das gibt natürlich auch der Text her. Mhm. In dem Augenblick, wo man sieht, aha, okay, relativ kurze Sätze, eigentlich alles recht kindgerecht auch gemacht, dann weiß man eigentlich schon, so erzählt man das. Dann baut man auch die Dialoge so ein bisschen anders ein und versucht natürlich wirklich dann auch jeder Figur eine lebendige Figur und eine lebendige Form zu geben, damit die Kinder dann auch besser in die Geschichte hineinfinden.
Der Hörspieler, so heißt heute Abend die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, und Andreas Fröhlich hat sich Musik gewünscht, unter anderem Glorybox. Portishead. Glorybox, der Hörspieler heißt die Sendung. Andreas Fröhlich ist zu Gast. Glorybox, wir müssen über Ruhm reden. Steigt dir das zu Kopf?
Total.
Merkt man auch. Nein, du gehörst ja sozusagen, ich weiß nicht, wie groß eure Community ist, aber ich vermute mal, ihr kennt euch, weil die nicht so riesig ist, aber ich vermute, von denen, die gut im Geschäft sind, das werden 70, 80, 90, vielleicht 100 Leute sein, und da bist du mit dabei. Also ist ja auch Wertschätzung auf der einen Seite, aber ist dann irgendwann zu viel?
Zu viel? Auf jeden Fall. Ich merke das jetzt zum Beispiel gerade so, in den letzten Tagen habe ich das gemerkt, jetzt muss ich wirklich auch eine Pause machen. Also ich muss jetzt auch mal wieder wirklich was ganz anderes machen, nämlich gar nicht arbeiten, überhaupt kein Mikrofon mehr sehen und mich auch nicht mehr hören. Ich brauche jetzt mal wieder so eine Möglichkeit, selber zu sprechen.
Wir haben während der Musik da gerade kurz drüber gesprochen. Es gibt ja so ein paar Stimmen, die man immer wieder hört, wo man dann auch so ein bisschen das Gefühl hat, ja, die sind gerade, weiß nicht, in Mode oder werden dann auch gebucht, und dann werden die aber eine Zeit lang für alles und jeden gebucht, was für die Leute ja toll ist. Also ne, das ist ja auch Einkommen, das sind ja alles Freiberufler. Und trotzdem sitzt man da manchmal davor, auch als jemand, der das nochmal mit einem anderen Ohr hört und denkt sich, naja, so richtig passend tut es halt nicht.
Mhm. Ja, das passiert natürlich, aber das kann man selber, glaube ich, nur ganz, ganz subjektiv entscheiden oder für sich verbuchen. Also es gibt natürlich so Stimmen, die höre ich wahnsinnig gerne, immer wieder, ist mir auch völlig egal, ob es passt oder nicht. Ich mag die Stimme einfach gerne, und dann gibt es natürlich Sachen, wo man sich fragt, also auch gerade beim Synchron, es gibt eine Stimme und diese Stimme spricht dann 50 amerikanische Schauspieler, und man kann es eigentlich gar nicht mehr auseinanderhalten, weil mittlerweile sowieso alle gleich klingen. Ne? Alle Helden klingen gleich und alle Frauen klingen gleich, ganz besonders die Kinder klingen dann irgendwie gleich, und das ist so ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber es ist mir aufgefallen.
Weißt du denn, wie da manchmal so die Entscheidungsprozesse sind? Nehmen wir mal eine Werbeagentur, die will einen Werbespot jetzt vertont haben, sagen die dann, wir suchen jetzt den Sprecher, der am besten zu unserem Produkt passt? Oder sagt dann auch schon mal einer, wir wollen genau den, weil der der bekannteste ist?
Also ich glaube nicht, wenn es eine wirklich richtig gute Agentur ist oder der Kunde wirklich auch genau weiß, was er will und das ein tolles Produkt ist, dann wird er in erster Linie etwas nehmen, was zu dem Produkt passt. Also einfach nur jemanden zu nehmen, der ganz toll klingt oder der bekannt ist, das ist ja kein Qualitätsmerkmal. Man sucht eben eine Stimme für ein hochwertiges Produkt, die Wertigkeit vermittelt. Und wie klingt Wertigkeit? Also souverän, nicht wie beim Mediamarkt, wo alles nur rausgeschrien wird und wo man das Gefühl hat, die verkaufen keine Fernseher, sondern Gurken oder irgendwas. Das ist dann eben schon wieder eine ganz andere Sektion. Da wird man dann auch eine andere Stimme suchen und finden müssen. Aber das kommt immer drauf an. Die Sprecher werden gebucht, weil sie natürlich auch mit Hörbeispielen im Internet stehen. Und die Hörbeispiele sind teilweise natürlich auch schon ein bisschen älter. Sowas kann auch passieren. Also man sucht sich eine Stimme aus, sagt, das ist ja fantastisch. Passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge für unseren neuen Rasenmäher. Ja, genau. Und dann ist dieser Sprecher aber mittlerweile schwerster Alkoholiker und klingt eben nicht mehr wie 19.
Jetzt fiktives Beispiel natürlich.
Ja, das ist natürlich nur ein fiktives Beispiel. Aber sowas gibt es natürlich, auf jeden Fall.
Ruhm hat das... Muss man, glaube ich, wenn man dich zu Gast hat, zumindest irgendwie kurz thematisieren. Ruhm hat begonnen 1979, 78, irgendwie so. Da warst du 13, ne? Du bist Jahrgang 65.
Ja.
Da hat der Ruhm begonnen und da begann es für dich als zweiter Detektiv.
Nein. Ich war nicht mal
Detektiv. Hast du mal im Interview erzählt?
Aber das stimmt gar nicht.
Du hast im Interview gesagt, dass du eigentlich zweiter Detektiv werden
solltest. Ach so, natürlich, das stimmt. Entschuldigung, du hast vollkommen recht. Wunderbar vorbereitet. Entschuldigung. Das ist richtig. Ich sollte nämlich eigentlich den zweiten Detektiv sprechen. Aber da war ich noch nicht ganz vorbereitet. Also ich war nicht in der Lage, den zweiten Detektiv zu geben, weil der sehr viel Text hatte. Und ich konnte in dem Alter noch nicht richtig gut lesen.
Und dann hat man gesagt, komm, dann mach Recherchen und Archiv.
Mach die andere Rolle, da diesen anderen Typen, den Bob, der taucht nämlich erst in Folge, der taucht erst in Minute 35 auf und der hat eigentlich auch nur 4 oder 5 Sätze. Und weil in der ersten Folge ist Bob nämlich, glaube ich, im Krankenhaus.
Oh nein.
Ja. Und ich sollte nämlich wirklich Peter sprechen und dann hat sich Frau Körting umentschieden, als sie meinen Peter gehört hat. Dann macht sie so, oh Gott, das klingt ja furchtbar.
Wie ist man denn überhaupt auf dich gekommen?
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß bloß, dass irgendwann lag bei uns in der Küche ein Manuskript aus Hamburg vom Studio Körting und ich kann es wirklich gar nicht so genau sagen.
Warst du denn schon in irgendeiner Sprecherkartei? Oder
die? Ja, das war ich schon. Also meine ersten Sachen habe ich gesprochen mit 7.
Ach so.
Ich war ein Synchronkind, ein sogenanntes Synchronkind, habe aber wirklich mit Hörspielen beim Sendefreies Berlin angefangen, 1973.
Das ist ja wahrscheinlich auch das, wo man am meisten noch immer deine Stimme mit verbindet, ne, die 3 Fragezeichen. Ich glaube, das 164 Folgen habt ihr jetzt gemacht.
Ja.
Angeblich 44 Millionen Stück verkauft.
Wir angeblich.
Ist ja schwer zu überprüfen. Also, ne, wir haben bei Facebook natürlich auch ein bisschen gepostet. Konstantin, was gibt's denn so? Was wollen unsere User und Hörer?
Da war ja die Frage, seid ihr auch schon mit seiner Stimme eingeschlafen? Das ist eigentlich das, was wir ganz am Anfang behandelt haben. Aber die Leute kommen natürlich direkt wieder auf die 3 Fragezeichen.
Ja.
Und Tobi Pferd schreibt zum Beispiel, du wärst sein Begleiter seit 30 Jahren. Ich vermute, das ist auf die 3 Fragezeichen gemünzt. Mhm. Sandy sagt,
wir sind gut befreundet privat.
Tobi und ich, wir sind ganz dicke. Ja. Nein, aber klar, ja. Das ist auch toll. Ich finde das auch schön. Das ist für mich immer ein großes Kompliment. Auch dieses Kompliment, du kannst gleich noch weiterlesen, aber für mich ein großes Kompliment, wenn ich höre, ich schlafe jede Nacht mit dir ein. Ich weiß eigentlich nie, wie die Geschichten enden, weil vorher bin ich schon immer eingenickt. Es ist trotzdem ein unglaubliches Kompliment und ich freue mich immer, wenn man mir das sagt. Das ist ein wunderbares Schlafmittel, die 3 Fragezeichen.
Ja, Sandy sagt, wunderbar, aber keinesfalls einschläfernd. Und ein anderer User mit dem Namen Baal, er sagt, er hatte 1981 seine erste 3 Fragezeichen-Folge und er würde dich gerne beim Malen hören.
Beim Malen hören?
Zähne malen oder was meint er jetzt?
Das weiß ich jetzt nicht.
beim Malen hören.
Das ist wie so, mit der hier wie mit den Farben.
Er malt.
Ich dachte, er will dich beim. Ja, okay. Nee,
er malt und dann hört er mich. Ja, das gibt es. Da gibt es so ein paar Leute, die das eigentlich auch ganz gerne tun. Das ist angeblich sehr entspannt, die drei Fragezeichen zu hören bei allen möglichen Tätigkeiten: Kochen, Malen, Katzenklo sauber machen.
Für mich war es ja immer, tanzende Teufel und so war echt zu gruselig, ging gar nicht.
Habe ich auch gehört, ja, tanzende Teufel sollen, die Folge habe ich noch nie gehört.
Ja, verstehe auch.
Habe ich noch nie gehört. Ich habe nur gehört, dass es wirklich ziemlich gruselig sein soll und ich glaube, was auch gruselig sein soll, ist singende Schlange.
Andreas Fröhlich ist heute Abend zu Gast in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. Und das Ganze haben wir mal genannt, der Hörspieler. Und aus den drei Fragezeichen haben wir natürlich auch einen Ausschnitt, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Und das ist exakt dieser hier. Genau da ist unser Gast hergekommen aus Berlin heute, 5 Stunden mit dem Auto. Andreas Fröhlich ist zu Gast. Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Der Hörspieler. Immer noch der Hörspieler haben wir das genannt. Konstantin Zurawski aus der Online-Redaktion ist da.
Ja, und ich freue mich auch.
Das ist jetzt dein Stichwort.
Ach so, das schon, okay. Ja. Aerobic ist eigentlich das Stichwort und zwar sauschwer, so wie es freitags immer ist. Es ist quasi unlösbar, wobei einige haben es geschafft.
Für dich vorbereitet.
Ich gebe einen Tipp ab, ihr beide schafft es nicht.
Was, um was geht es jetzt hier? Ich
kannst du erstmal erklären?
Es ist ein Hörrätsel, das wir gleich hören.
Ui.
Und heute ist es so, es ist ein fiktiver Mann, der sich etwas schwer tut, ein Liebesgedicht aufzuschreiben und deswegen hat er sich aus 3 Liedern der deutschen Popszene bedient und die Zeilen etwas vermischt und das Ganze ohne Melodie. Das macht das Ganze
was
auch relativ.
Was soll denn am Ende, was wir da suchen? Will, was,
genau, suchen wir den Mann?
Wir suchen die Lieder, wo die Zeilen herkommen. Und das Ganze klingt so.
Aerobic.
So schwer.
So, ich... So, ich fang jetzt mal an. Ich bin nicht so besonders gut in sowas. Ich kann das nicht. Ich mag dich einfach, weil du anders als die anderen bist. Gib mir nur deine Hand. Ich kauf dir morgen die Welt. Alles wird perfekt. So perfekt, so perfekt. Baby, ich erfüll dir jeden Wunsch mit Handkuss. Ich könnte 100 Dinge aufzählen, die ich an dir mag und trotzdem hätte trotzdem noch überhaupt nichts gesagt. Was soll ich sagen? Ich mag dich, so ganz allgemein, weil ich mag, wie du tanzt. Und du tanzt ja ganz allein. Und wenn du mit der Königin die Fläche verlässt, sag dir, diese Welt ist perfekt. So, das war's.
Ja,
das war's. Ist ja ganz einfach.
Echt? Hast du es?
Ich habe überhaupt gar nichts.
Was ist denn,
ich
also das da Einzige, jetzt 3 Titel rauskommen oder was?
3 Titel, richtig.
Und 3, also was ich vielleicht rausgehört habe, war Niki, ich mag die. Das war schon total richtig, ne?
Ich glaube auch. Also was sein kann, also
Grönemeyer, Männer.
Warte, Kaspar hat ja mal einen Titel gemacht, so perfekt.
Ah, das ist schon mal gut.
So.
Moment mal, Niki war falsch?
Ja. Wir sind zu dritt. Ich habe meins gelöst. Ihr seid dran.
Es gibt noch ein Lied, das
war im Fall drin. Was ist hier? Das, am Ende ist doch dieses hier von wegen, ich mag dich nicht und lalala. Was ist das, Kraftklub? Kein Liebeslied?
Sven Preger.
Mensch.
So.
Läuft aber zur Hochform auf.
Das sind 2.
Komm, 1 noch.
Welches war das denn, was wir noch suchen? Weißt du, an welcher Stelle das stand?
Ja.
Ich kenne die Gruppen alle gar nicht.
Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt.
Crow. Heißt, nicht sagen, heißt einmal um die Welt.
Bingo.
So.
Jetzt stehe ich hier total blöd
ist ja
da.
Baby.
Ja? Nee, du hast die ganze Zeit gespickt. Du hast doch
klar, natürlich habe ich gerade nachgelesen bei uns im Planungskalender.
Nicht zu fassen. Okay, also nein, wer hat jetzt gewonnen?
Ich hatte gewonnen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Wer gewonnen hat, das losen wir jetzt aus. Und ich mache das wie immer mit meiner patentierten Maus über den Ordnerfahr-Taktik. Und irgendwann sagt einer Stopp und dann bleibe ich stehen.
Das musst du machen, Andreas.
Ja. Stopp.
Gewonnen hat Miriam Freude.
Was für eine
ist meine Cousine.
Schön, dass du, ne, never jokes with names, schön, dass du es gesagt hast.
Es gibt ein D-Radio-Wissen-Überraschungspaket.
Was ist da drin?
Ja.
Andreas Fröhlich ist zu Gast, der Hörspieler, und er hat Musik mitgebracht. Das ist Esmeralda von Ben Howard. Am 27.08.2010 war es für 0 Wochen in den deutschen Charts platziert. Worte, nur Worte.
Ist das nicht toll?
Von Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich. Was hast du zu deiner, das haben wir kurz vor den Nachrichten gehört, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Ich bin froh, dass es das gibt, muss ich sagen. Das werden meine Kinder noch hören. Na, ist doch schön.
Das habt ihr gemacht für die 2010er Live-Tour mit den 3 Fragezeichen?
Genau.
Und da ist die Idee vorher entstanden, gesagt, live müssen wir irgendwas bieten, was es so nicht gibt.
Aber dieser Gedanke, der kam wirklich Jens und mir. Die anderen dachten, nee, das ist nur ein Witz. Die machen einen Witz, die wollen das ja nicht wirklich machen. Und bis zur Premiere war eigentlich allen klar, nee, das schmeißen wir wieder raus, weil das ist so peinlich, was die da auf der Bühne machen.
Inklusive Kuss am Ende.
Der ist spontan entstanden. Der ist wirklich spontan entstanden.
Von wessen Seite?
Jens und ich, wir lieben uns. Das tun wir wirklich. Und
das werden wir für die Nachrichten morgen früh aus.
Dann haben wir das gemacht auf der Bühne, weil es konnte nur ein Kuss kommen. Und der kam dann auch. Und das Tolle war, das Publikum war begeistert und fand es einfach schön, wie wir einfach mit diesen Erwartungen auch gespielt haben. Und dann war nicht mehr daran zu denken, dass man das ersatzlos streicht.
Nächstes Jahr geht ihr wieder auf Tour.
Ja.
Vorbereitungen laufen schon?
Ja.
2014 geht's.
Richtig, im März geht's los. Ich bin auch ganz aufgeregt schon und freue mich total.
Geht ihr, ich vermute mal, wie viele Folgen macht ihr im Jahr vom Hörspiel? 2?
Nein, wir treffen uns, wir machen 8 Folgen, 6, 7, 8 Folgen.
So ja, fast doch. Einmal, nicht ganz einmal im Monat.
Also irgendwie. Wir machen so, wir nehmen pro Tag eine Folge auf und sehen uns dann eben, ja.
Okay, weil ich fragen wollte, bei so einer Tour ist man ja doch länger zusammen, dass ihr euch dann, also kann es sein, dass ihr euch dann irgendwann mal auf den Keks geht, weil na klar, nach außen seid ihr immer die 3, die sich gut verstehen, la. Aber dahinter
ja,
sieht es doch anders
aus. Ja, das ist so erstaunlich,
aus.
Die Leute, ja, wir können uns überhaupt nicht leiden. Nein, der Punkt ist der, wir sehen uns wirklich dann, bei den Aufnahmen sehen wir uns, ich habe das nur auch schon so oft erzählt und die Leute denken, jetzt erzählt er immer diesen gleichen Quatsch. Es stimmt aber wirklich, wenn wir im Studio sind, dann kommen wir da zusammen und wir haben eben wirklich so ein Ritual. Wir sitzen immer an den gleichen Stellen, an den gleichen Plätzen.
Ihr seid ja auch nicht
Stuhl.
Mehr die Jüngsten, das macht es ja
Nein,
auch leichter.
Und du weißt natürlich auch so ein bisschen, womit du da zu rechnen hast. Es ist einfach, es ist zu kurz, als dass du dir dann irgendwann auf den Keks gehen kannst. Und bei der Tour sind wir alle so vollgepumpt mit Adrenalin und freuen uns eigentlich da nur, dass wir das machen können. Ich meine, das ist doch völlig absurd. Das versteht ja auch kein Mensch und ich verstehe es auch nicht. Warum
Berliner Waldbühne waren 15.000 oder so, ne?
15.000 Leute stehen da und du kommst auf die Bühne und lässt dich da feiern. Und du bist eigentlich letztendlich, bist du ein kleiner Hörspielfritze. Und das ist eigentlich so ein Geschenk, dass man nicht auf den Gedanken kommt, sich das durch irgendeinen Blödsinn kaputt machen zu lassen. Weil wir freuen uns alle 3 zu gleichen Teilen und grinsen uns an. Und wenn wir dann von der Bühne runterkommen, dann haben wir wirklich rote Ohren, weil wir uns wirklich freuen. Wir werden ja auch wirklich immer mit unglaublich fantastischer Energie und mit Wohlwollen empfangen. Und das ist wie ein Traum.
Deinen größten Einzelerfolg hast du 2010 gefeiert, ne? Mit dem Gewinn des Deutschen Hörspielpreises als bester Interpret. Das ist, glaube ich, so die größte Einzelauszeichnung, die du bekommen hast, in deiner eigenen Edition erschienen.
Ja.
Doppler. Und davon haben wir auch nochmal einen kleinen Auszug.
Mein Vater ist tot und gestern habe ich einen Elch erlegt. Was soll ich sagen? Entweder er oder ich. So war das eben. Ich war ausgehungert. So langsam falle ich vom Fleisch. In der Nacht davor war ich unten in Maridal und holte Heu von einem der Höfe. Ich schnitt einen Heuballen mit dem Messer auf und stopfte meinen Rucksack voll. Dann schlief ich eine Weile und in der Morgendämmerung ging ich hinunter zu dem Hohlweg östlich meines Lagers und legte das Heu als Lockmittel an einer Stelle aus, die mir schon immer als der perfekte Hinterhalt erschienen war. Dann legte ich mich oben an den Rand und wartete ein paar Stunden. Ich wusste, dass es hier Elche gibt. Ich habe sie gesehen. Sie waren sogar oben an meinem Tipi. Sie stapfen überall auf dem Hügel herum, ihren mehr oder weniger rationalen Eingebungen folgend. Stets unterwegs, die Elche. Sie sehen aus, als würden sie denken, woanders sei es besser. Und vielleicht haben sie recht. Am Ende kam trotzdem einer vorbei. Und hinter ihm her zockelte ein Kalb. Mir wäre es lieber gewesen, dass es nicht da gewesen wäre, aber es war da und die Windrichtung stimmte. Ich klemmte mir das Messer in den Mund, also nicht das kleine, sondern das große, das Jagdmesser, und wartete. Die beiden Tiere wanderten langsam, aber sicher auf mich zu, knabberten unten im Hohlweg ein wenig am Heidekraut und an ein paar Birkenschößlingen. Und schließlich standen sie da, direkt unter mir. Wahnsinnig groß. Elche sind groß. Man vergisst nur allzu leicht, wie groß sie sind. Und dann sprang ich dem Elch auf den Rücken.
Und wie das ausgegangen ist, das kann man in deiner eigenen Edition nachlesen. Doppler, handverlesen. Das ist Herzensangelegenheit.
Absolut, ja. Weil ich ein großer Fan von dem Autor bin, von Erlend Loe, dem norwegischen Autor Erlend Loe. Der hat einfach so ein Händchen für Geschichten, die wirklich eigentlich von mir sein könnten, aber nicht von mir sind.
Jetzt musst du uns einmal nochmal sagen, warum du das Ganze eigentlich machst. Also was ist eigentlich so die Grundmotivation, die so ein bisschen dahinter steckt? Warum Hörspieler?
Warum Hörspieler? Weil ich irgendwie auch nichts anderes kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache das jetzt schon so lange. Ich bin da reingerutscht und habe mich dabei auch entwickelt. Wie gesagt, ich war in der Schule einer der schlechtesten Vorleser überhaupt. Ich konnte überhaupt nicht vorlesen. Bei dem bundesweiten Vorlesewettbewerb 1975 ist Oliver Rohrbeck der beste Vorleser Deutschlands geworden und ich bin nicht mal wirklich aus der Klasse rausgekommen. Ja. Und dann irgendwie kreuzten sich dann doch die Wege und ich kannte Olli damals schon. Und jetzt macht mir das einfach unglaublich viel Spaß, Text vorzulesen, Literatur zu beseelen und Leute mögen das, wenn man ihnen Geschichten vorliest. Und das ist einfach ein fantastischer Beruf. Und ich bin froh, dass ich das mache. Ich bin froh, dass ich mit meiner Stimme arbeiten kann. Und bin immer noch froh, mir vorzustellen, was alles noch kommen kann.
Was heißt, deine Eltern waren damals schuld, weil die dich in so eine Datenbank gesteckt haben für Synchrosprecher?
Nein,
oder wie bist du Synchro-Kind geworden?
Ich sollte eigentlich was machen. Ich sollte in den Kinderchor gehen. Und da war ich dann auch ungefähr 3 Wochen. Und dann stellte man aber auch relativ schnell fest, also singen kann er nicht. Vorlesen kann er nicht, singen kann er nicht. Ich konnte eigentlich gar nichts. Aber ich bin dann anscheinend doch aufgefallen, kurzfristig positiv. Und dann habe ich...
Im Chor oder wo?
Bei den Kindernachrichten. Ich habe Kindernachrichten vorgelesen. Tamtam aktuell, nachgefragt, nachgehakt.
Und wie bist du da dran gekommen? Du musst dich auch einer mal dahingesetzt haben.
Ja, weil der Kinderchor war angeschlossen an den Sender Freies Berlin und das war die Kinderredaktion des Sender Freies Berlin. Und da bin ich dann, weil er nicht vorsingen konnte, bin ich dann empfohlen worden zur Kinderredaktion. Und da habe ich dann Kindernachrichten jeden Montag um 15.05 Uhr vorgelesen.
Jetzt kannst du dir sowas wie den Doppler ja momentan auch, ich sag mal, ich vermute, leisten. Das heißt, du bist, glaube ich, ganz gut im Geschäft auch die letzten Jahre. Also so ab 2000 waren auch viele Produktionen einfach dabei. Ist das so eine Kalkulation, dass man sagt, klar, es gibt ein paar Jobs, die mache ich eben auch, weil die gut bezahlt sind und weil ich da auch angefragt werde und weil das auch so Erwartungen erfüllt? Und gibt es die Herzensangelegenheiten?
Die Herzensangelegenheiten rechnen sich natürlich genau nicht. Also davon habe ich, glaube ich, davon sind 3000 CDs gepresst worden und verkauft wurden, glaube ich, und das war gut 2000. Also das ist schon richtig toll, aber bringt die Kosten natürlich nicht rein. Aber das ist mir dann auch egal. Ich sage mir, das ist mein Stoff, den würde ich gerne machen, denn den kennt kein Mensch. Und ich habe Erlend Loe 1999, glaube ich, kennengelernt mit seinem ersten Buch. Also ich selber habe ihn persönlich noch nie kennengelernt, aber eben die Texte, die er schreibt. Und habe damals schon gedacht, das muss ich machen. Und habe dann auch wirklich Erlend Loe geschrieben. Einen Brief geschrieben.
E-Mail geschrieben, Betreff, muss ich machen.
Das gab es ja noch gar nicht, konnte ich ja gar nicht. Irgendwie einen Brief geschrieben. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Und dann irgendwann so 2008, 2009, habe ich gedacht, jetzt mache ich das mit Erlend Loe nochmal. Der hat noch ein neues Buch geschrieben, Doppler. Und das mache ich jetzt mal richtig professionell. Da wusste ich dann auch, wohin ich hinschreibe. Und dann hat man das auch anders zur Kenntnis genommen. Und ich mache gerne Stoffe, die sonst keiner macht, weil sie sonst verloren gehen. Und das macht mir einfach selber Spaß. Und wenn es dann noch 3 oder 4 andere Leute gibt, die auch Lust haben, dann freut mich das.
Gibt es aktuell was dir besonders am Herzen liegt?
Ich mache jetzt gerade John und Maus zusammen mit Ben Esser und Michael Esser. Das ist auch so eine ganz interessante Angelegenheit. Kleine Hörminiaturen mit Elektronik. Und das ist, glaube ich, etwas, was es noch gar nicht gibt. Und das macht auch sehr viel Spaß. Und gerade vor 2 Tagen haben wir den 2. Zyklus fertiggestellt. Der 1. Zyklus ist schon erhältlich.
John und Maus. Und das sind, ja, das ist so ein bisschen was wie der kleine Prinz, ohne Prinz, mit Maus.
Okay. Ja. Jetzt bist du heute in Köln, weil das noch als Veranstaltungstipps zumindest für die, die in NRW zu Hause sind, weil du morgen in der Hörspielhauptstadt Deutschlands,
ja,
glaube ich, bist.
In Overath. Overath. Ja. Ihr habt keine Ahnung, Köln, Hörspiel. Nein, Overath ist es.
Ja, und da machst du nochmal eine Lesung. Und
zusammen mit Dennis Scheck lesen wir aus dem Hobbit.
Aus dem Hobbit. Und da kommt ja der Gollum auch drin vor. Und das Witzige ist, es gibt ja manchmal Rollen, die man noch mehrfach auch benutzen kann. Wir haben die Sendung mit Meister der Angst begonnen und wir haben noch eine ganz kurze Szene, wo das nochmal drin vorkommt. Man höre mal auf die Stimme.
Oh, oh, was ist das? Oh mein Gott, was?
Ist das? Bin ich frei? Bin ich
wahnsinnig geworden? Oh mein Gott, wie konnte ich? Ich muss...
Ich
halluziniere. Nein, das kann nicht sein.
Ich gehe nicht.
Zurück! 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 Oh mein. Zurück! Grundgütiger!
Das Kapitel heißt der erste Kontakt. Mr. Jekyll wird zu Mr. Hyde.
Ja.
Dr. Jekyll wird zu Mr.
Ja,
Hyde.
Ja.
So wird's da. Hast du den Gollum nochmal ausgepackt, ne?
Das ist dann einfach passiert. Aber
ja,
ich
klar,
weiß noch, wir haben, glaube ich, diese Szene ist ja nicht besonders lang. Da haben wir, glaube ich, wirklich 2-3 Stunden dran gesessen.
Okay.
Es war wirklich richtig, richtig schwer. Aber es war toll. Also ich höre die Szene zum Beispiel jetzt wirklich gerne, weil das ist wirklich auch am Stück gemacht. Also das ist jetzt nicht geschnitten, sondern das ist wirklich, ich bin der und dann wird der.
Obwohl so. Das so richtig reinfällt ins Wort, das ist dann auch nicht geschnitten, sondern
das
am Stück.
Nein, das ist ja eine Person. Und das musste schon so sein.
Okay.
Eine Person, da sind natürlich dann noch ein paar Effekte raufgelegt, aber es ist trotzdem im Zusammenhang in einem gespielt.
Jetzt hast du noch zum Abschluss der Sendung eine ganz große Chance. Du darfst einmal, da du ja viele Sachen in Hörbuchverlagen auch verlegt hast, du darfst einmal was Richtung Printverlage sagen, was das Projekt des ewigen Romans angeht. Du schreibst seit Jahren, hat mir deine Agentin erzählt.
Ja, Gott, oh
deine
Gott,
Agentin hat gesagt, du schreibst seit Jahren einen Roman.
Ja.
Und ich habe in dem Interview gesehen, dass das, hast du gesagt, das Beste, was dir passieren könnte, wäre, dass jetzt einer kommt und sagt, Andreas, schreib das Ding fertig, wir verlegen es. Jetzt dachte ich, gebe ich dir einmal noch die Chance, was dazu zu sagen. Hast du gut gemacht.
Ja. Ich mache das wirklich. Es ist kein Witz. Ja, ich schreibe schon sehr, sehr lange an diesem Projekt. Das stimmt, vollkommen richtig. Und es geht um einen Hörspieler.
Nee, super. Ernsthaft?
Ja.
Wo bist du?
Auf Seite 5.
Von?
Nicht schlecht.
Von 7.
Ja, ich weiß gar nicht, ne?
Von wie viel?
Es wären genau 250 Seiten.
Exakt.
Genau 250 Seiten.
Mach doch irgendwas, was sich durch 55 teilen lässt.
Dann kannst du an einem Tag oder an klaren Tagen machen. Ja, sehr gut.
Ja.
Der Hörspieler, so heißt oder hat geheißen, heute Abend DD Radio Wissen Redaktionskonferenz. Aus der Online-Redaktion waren Konstantin Zurawski zu Gast. Vielen Dank dir.
Danke auch.
Die Technik der Sendung hatte Alex Dojanow und zu Gast heute Abend bei uns war Andreas Fröhlich. Vielen Dank, dass du da warst.
Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Das Ganze gibt's als Podcast. Mein Name ist Sven Preger und ich freue mich aufs weiter Zuhören.